Shalom, Merhaba und Mahlzeit. Willkommen zu einer neuen Folge und offensichtlich zum Staffelende von Chai und Rauch mit Raf Alamdan und meiner Wenigkeit Sascha Fassbender.
Was geht?
Du hast mir gerade einfach so gedroppt, dass jetzt Staffelende. Ist das jetzt vorbei hier mit uns?
Die zweite Staffel ist rum, ja.
So. Warte mal, woran merkt man denn, dass eine Staffel endet und eine neue Staffel beginnt? Also bei Serien ist das so, dass es dann mit so einem Cliffhanger oder sowas. Was ist das denn bei uns dann?
Einfach die Null am Ende.
Wo ist eine Null am Ende?
Sascha, wir haben jetzt 30 Folgen aufgenommen und dann haben wir die erste Staffel beendet.
Ist, ja, das verstehe ich.
Genau. Und jetzt haben wir danach haben wir jetzt wieder, weil es ist jetzt die 60. Folge, also 30 plus 30 sind ja 60.
Genau.
Das heißt, das habe ich in Mathe gelernt. So.
Das heißt, das Einzige, was für dich eine Staffel ausmacht, sind 30 Folgen.
Ja, jetzt
okay,
schon.
Ja, nee, okay.
Wir haben jetzt einmal so angefangen. Wir müssen es hier durchziehen.
Okay. Cool. Ja, dann hoffen wir, dass wir heute eine anständige Folge auf die Beine kriegen, weil ich bin im Fresskoma. Ich hatte gerade eben meinen allerersten Kaffee heute. Ich habe mir diese Woche ganz viel vorgenommen und habe genau nichts davon umgesetzt. ist ein komischer Tag.
Ja, für mich war es auch ein komischer Tag.
Ich habe eben das Bad geputzt. Die ganze Wohnung riecht wie ein Schwimmbad.
Womit putzt
Chlor.
Du?
Ja, Chlor.
Mit Chlor.
Chlorix, natürlich. Chlor en masse. Da steht drauf, halbe Flasche mischen mit so und so viel Liter Wasser. Ich benutze das fast pur, weil dann geht das auch weg.
Trick, Benzinreiniger. Den benutze ich sehr gerne, weil ich male ja so gern oder recht viel. Und es passiert immer wieder, dass so Farbe überall drauf gespritzt wird. Und Benzinreiniger ist da sehr, sehr gut.
Geil.
Ja. Oh, das finde ich aber gut. Haushaltstipps. Benzinreiniger und Chlor, das sind sehr männliche Putzmittel, muss ich sagen.
Es ist auch sehr chemisch. Aber es ist, also ich muss sagen, es gibt einen Rohrreiniger, da steht drauf Bio. Und ich dachte mir, komm, probier's mal aus. Hat nicht funktioniert, du musst die Chemiekeule haben.
Rohrreiniger sind auch sehr, sehr schlecht, weil die machen dein Rohr auf lange Sicht gesehen kaputt.
Ja, du darfst nicht zu lange einwirken lassen. Genau.
Aber es gibt einige sehr natürliche Putzmittel, wie zum Beispiel Essig, benutze ich sehr gerne. Also so Essig-Essenz. Jetzt kein Speiseessig oder so, der dann schon verdünnt ist, sondern einfach, ja, also einfach purer Essig.
Ja.
Kriegst du ja in jedem Supermarkt, aber es muss also Essig-Essenz sein. Und das stinkt wie Hölle. Ich mache damit immer meine Pinsel sauber. Das hilft sehr gut. Just saying.
Mich erinnert das immer an alte Zahnklammern. Ich habe nie, oh doch, ganz kurz habe ich eine getragen, aber meine Schwester hat sehr lange eine getragen und die haben wir immer mit Essig sauber gemacht. Deswegen verbinde ich das. Ich verbinde auch an sich, letztens ist mir aufgefallen, ich verbinde Kotzgeruch.
Mit
nicht,
Party.
Nicht mit, ja, aber gar nicht so mit so ekligen Dingen, sondern ich denke dann immer an Kirmes. Weil ich bin im Schützenverein, bin dementsprechend schon sehr, sehr früh mit der größten Kirmes am Rhein in Verbindung gekommen. Und da habe ich offensichtlich so richtig bewusst zum ersten Mal Kotze gerochen. Und immer, wenn ich Kotze rieche, denke ich an die Kirmes, an Popcorn und an gebrannte Mandeln. Komisch, oder?
Ja, das schon. Wenn ich Kotze rieche, dann denke ich, dann habe ich so Todesangst, weil meine Mom, die ich sehr liebe, genauso wie mein Vater, den ich auch ganz okay finde. Nein, den liebe ich auch. Nein, ich mache nur Spaß. Als ich als kleines Kind mich übergeben habe, haben mich meine Eltern damit im Prinzip alleine gelassen, weil es beide nicht ertragen können, Kotze zu sehen oder zu riechen. Also habe ich dann um mein Leben gekämpft und um Luft gerungen, während ich mir die Seele aus dem Leib gekotzt habe. Also Shoutout an meine Eltern, die dafür noch bestraft werden. Gott weiß wie, aber sie werden es tun müssen.
Zum Glück haben die Nachbarn nicht irgendwie das Jugendamt oder so gerufen. Das wäre echt uncool geendet.
Dieses Kind kotzte ohne Ende.
Ja, meine Schwester ist genauso. Die, wenn sie mal kotzen sieht, fängt sie auch an zu kotzen. Und dann
ist das
hast
eigentlich
du
schon
ein Problem mal zwei.
Ist das eigentlich schon Empathie?
Geil.
Ja, weiß ich, das ist eine ernst gemeinte Frage. Ist das schon Empathie?
Biologische Empathie wahrscheinlich.
Naja, Empathie bedeutet ja letztendlich nur, dass du in der Lage bist, dich in andere Menschen hineinzuversetzen. Und das muss ja nicht gleich was Sympathisches sein. Ne? Wir assoziieren Empathie immer mit etwas Gutem, mit etwas sehr Sozialem und so. Aber das ist ja eigentlich Quatsch. Empathie heißt ja nur, ich kann mich total in dich reinversetzen. Deswegen sind Schauspieler ja in der Regel immer empathisch. Aber ich frage mich, ob Leute, die kotzen, wenn andere Leute kotzen, ob sie auch empathisch sind. Vielleicht ist das ein Zeichen dafür.
Ich glaube, das ist einfach Ekel.
Okay.
Wir haben eine Kritik bekommen, dass wir zu lustig sind und wir sollen politischer werden.
Lustig, dass du das sagst, weil ich möchte.
Ich habe genau, normalerweise kriege ich immer die gegenteilige Kritik.
Ich möchte, das ist krass, dass du mir das erzählst, weil wir haben in dieser Woche, oder ich habe in dieser Woche auch eine Nachricht bekommen, die ich unbedingt vorlesen möchte, ja. Ich habe noch nicht, also es hat ein Hörer geschrieben und mir ist dadurch bewusst geworden, dass ich ein Mensch bin, der Kritik aufnehmen kann, besonders gut von sozusagen fremden Menschen, also in dem Fall von einem Hörer, weil ich seine Kritik ernst nehme. Wenn mich Freunde oder wenn mich Familie oder sogar manchmal Kollegen kritisieren oder mir halt einen Hinweis geben oder ich auch noch Kritik frage, dann nehme ich das nicht, ich kann das nicht ernst nehmen, weil ich habe immer das Gefühl, Leute wollen was Nettes noch sagen. Weißt du, was ich meine? Und wenn dann jemand Fremdes dich kritisiert, ist da so eine Aufrichtigkeit drin. Weil, was will diese Person schon? Ja, weißt du?
Kennst du diese Sandwich-Taktik? So, dass du etwas Schlechtes immer in etwas Positives verpackst. Zum Beispiel, wenn, weiß ich nicht, wenn du einen Praktikanten hast und der hat dir dann schlechte Töne mitgebracht, dann sagst du sowas wie, hey, cool, dass du so viele Töne mitgebracht hast. Doof, dass wir nur einen gebrauchen können, aber du hast schöne Schuhe. Also du musst so irgendwie, ich finde das
schlimm.
Ich finde das schlimm, weil was ist, wenn er durch die zwei positiven Dinge, die du gesagt hast, das Negative gar nicht so krass wahrnimmt. Ja. Also klar soll man immer nett sein, man soll es konstruktiv und sachlich äußern, aber wenn da jemand Scheiße baut, dann nennt das Kind doch auch beim Namen. Also ich kann damit nichts anfangen.
Ich auch nicht. Und deswegen hat mich die Kritik unseres Hörers hier sehr gefreut. Er schreibt, Moin, liebe Raf, ich hatte mich mal für 3 bis 4 Folgen bei euch ausgeloggt, weil ich das Gefühl hatte, dass ihr an Qualität verloren habt. Ich mag eure ernsten Themen, wie zum Beispiel Hochwassersolidarität oder wenn es politisch wird, weil ihr darin ganz ausgezeichnet seid. Ich sagte es schon einmal, dass ihr ganz vorbildliche Journalisten verkörpert und ich ziehe da ganz würdevoll meinen Hut vor euch. Wenn es zu lustig wird, kann ich euch manchmal nur schwer folgen und es häufte sich zusehends. Das zeigt ja schon, dass das ein etwas älterer Hörer ist, bei allem Respekt. Ihr werdet in mir trotzdem einen weiterhin treuen Hörer haben, weil ihr unglaublich gut seid in dem, was ihr tut. Die letzten beiden Folgen übrigens waren ganz großes Kino. An dieser Stelle herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, ich habe selten eine so gute On-Point-Kritik gekriegt, weil sie ist direkt gut gestartet mit Moin. Ich habe mich ausgeloggt, weil ich hatte das Gefühl, ihr habt an Qualität verloren. Das ist, weißt du, auf den Punkt, er hat gesagt, was Sache ist, seiner Ansicht nach. Und ich habe dann so darüber nachgedacht und kam jetzt zum Schluss, Sascha. Unsere Art von Humor oder scheinbar unser Witz, was auch immer. Und er wird ja nicht der Einzige sein, der das so sieht. Ne? Deswegen an euch da draußen, schade für euch.
Ich finde uns lustig. Ja, aber er hat ja gesagt, er mag ernste und politische Themen. Ja. Ich habe auf dem Weg hierhin natürlich Radio gehört und NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann.
Ich liebe ihn.
Großartiger Typ. Er ist die Bodenständigkeit in Person.
Voll. Ich halte ihn für jemanden, der auch wirklich Plan hat.
Ja, mit ihm kann man bestimmt gut ein Bier trinken gehen. Auf jeden Fall hat der im Interview gesagt, er spricht auch mega geil. Also du nimmst ihm das auch komplett ab. Er hat ja gesagt, dass die Inzidenzen können noch so doll hochgehen, solange die Intensivstationen nicht krass belegt sind mit Corona-Fällen, werden wir jetzt keine Maßnahmen hochschrauben groß. Mhm. Wie findest du das? Weil es gab natürlich direkt darauf Großkritik von der Opposition, von SPD zum Beispiel, Kutschaty.
Wir müssen, und da führt jetzt kein, also wir haben jetzt alle diese ganze Corona-Scheiße durchgezogen und das war gut und richtig so und das gehört zum Solidarischsein dazu. Ja. Gerade wir jungen Leute, wir wissen, wir werden höchstwahrscheinlich nicht daran verrecken. Jetzt ist aber der Zeitpunkt gekommen, wo man abwägen muss, finde ich, weil ich kann jetzt nur von mir sprechen, allmählich drückt das alles ganz, ganz krass auf meine Psyche und ich kann das auf lange Sicht gesehen nicht mehr so tragen, muss ich sagen. Und das muss man bedenken, ne? Also, dass sehr viele Menschen sehr leiden. Und ich glaube, wir haben es noch gerade ganz gut erwischt irgendwie. Ja. Ich bin sehr verwundert darüber, wie es andere Menschen hinbekommen und habe da echt, ich ziehe da meinen Hut vor, weil wenn's mir schon so krass an die Substanz geht und ich hatte echt keine krassen Auswirkungen, wenn ich ehrlich bin, dann will ich gar nicht wissen, wie geht's denn Menschen denn, die deutlich Schlimmeres durchmachen mussten in dieser Corona-Zeit. Aber ja, wir müssen uns vielleicht umorientieren. Wir müssen lernen, scheinbar müssen wir lernen, mit diesem Virus jetzt zu leben.
Ja, bin ich bei dir. Ich würde sogar noch ein bisschen krasser sagen. Es kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo du jedem Menschen ein Impfangebot gemacht hast.
Ja.
Und die, die nicht wollen, sorry, aber ich meine, wenn ich bergsteigen gehe und ich nehme kein Sicherungszeugs mit und fall dann runter, dann beschwere ich mich ja auch nicht über meinen Reiseführer, sondern dann bin ich selber schuld. Klar, für die Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, da muss man dann irgendwie eine Möglichkeit finden, weiterhin gratis Tests oder weiß ich nicht was, irgendwas wird sich da schon finden lassen. Aber wenn du doch jedem ein Impfangebot gemacht hast, dann kannst du doch aufmachen.
Ja, das denke ich auch.
So, also ich rede jetzt auch von global, ne? Es ist ja auch eine globale Pandemie. In Afrika sind wir da noch echt hinterher. Ich glaube, es ist noch ein einstelliger Bereich, der da gerade durchgeimpft ist. Aber wenn das doch gemacht ist, ja, aber ich bin auch kein Gesundheitsminister. Ich wollte lediglich deine Meinung dazu mal
ja,
aber wissen.
Seien wir ehrlich, ne? Also am Anfang der Corona-Krise war für uns beide ja klar, wir müssen das so durchziehen und Lockdown ist richtig und wir müssen jetzt einstecken und wenn es jetzt für ein oder auch zwei Jahre sind, jetzt sind wir seit knapp, ja, nicht ganz anderthalb Jahren in dieser ganzen Corona-Situation, wie ich sie ja immer gerne nenne. Es langt, weil wir dann, also ich habe auch keine Kraft mehr. Es ist einfach, ich habe das Gefühl, ich habe ganz viele Freunde verloren, ganz viele Kontakte verloren, ganz viele Hobbys verloren. Ich habe irgendwie ein ganz anderes Leben als noch vor Corona und das passt mir nicht. Aber ich hoffe ein bisschen, dass die Maske überlebt, denn ich habe tatsächlich Gefallen an der Maske gefunden.
Warum?
Ich glaube, es ist die Anonymität. Es ist ein bisschen wie mit Sonnenbrille durch die Stadt laufen.
Ja.
So, wenn dieser Bereich deines Gesichts verdeckt ist, das hat irgendwie was. Also ich fühle mich, vielleicht liegt es daran, dass ich auch eine Frau bin. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich bin freier komischerweise. Ich kann es nicht genau erklären.
Ja, ich habe das, wenn ich sehr viel Knoblauch gegessen habe zum Beispiel. dann also normalerweise ist es dann so, dann atmet man so in eine Richtung, wo gerade keine Menschen sind. Aber mit so einem Mundschutz auf, da geht das. Das ist kein Problem. Ja. So, jetzt waren wir politisch genug.
So.
Oh. Boah. Ich bin gerade mit meiner Nase gegen das Mikro gekommen. Was guckst du mich so erwartungsvoll an?
Ich hatte das Gefühl, dass du irgendwie was droppen möchtest.
Nee, sollte ich? Willst.
Nee, war jetzt nur mein Eindruck.
Nein, weiß nicht. Wir haben nicht über die Olympiade gesprochen. Willst du darüber irgendwas verlieren?
Ja, hier, wie heißt der Typ, der Deutsche, der jetzt nach Hause...
Moster,
der jetzt nach Hause
geflogen ist. Er hat so ein Ticket für nach Hause gebucht. Boah, weißt du, was ich gehört? Den hätte ich auf Kamele nach Hause geschickt. Ja. Nicht im Flugzeug, sondern schön, du setzt dich jetzt auf dieses Kamel und dann geht's zu Fuß nach Deutschland.
Zur Information für die, die es nicht mitbekommen haben. Also der Trainer, der Rennrad oder Schnellrad oder wie auch immer diese uninteressante Sportart heißt.
Ist nur meine Meinung.
Der hat sein Olympioniken anfeuern wollen beim Wettkampf und ich glaube, es ist ein Algerier gewesen, ne? Der irgendwie vor dem Deutschen...
Ein Algerier und ein Eritreer.
Und ein Eritreer, ja, also gleich zwei. Oh, und der deutsche Trainer sagte dann zu seinem Olympioniken, sorry, ich habe die Namen jetzt auch gar nicht mehr im Kopf, so nach dem Motto, was hat er gesagt, los hinterher, du kriegst die Kameltreiber noch oder irgendwie sowas, ne?
Ja, ja.
Und ja, dieser Trainer ist vom Verband jetzt zurückgerufen worden, also praktisch zurückbestellt worden nach Deutschland, ist da raus und es wird scheinbar auch Konsequenzen in Deutschland für ihn geben. Was sagst du zu dieser sehr konsequenten Haltung?
Naja, also sie kam ja streng genommen einen Tag zu spät, das Ganze. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit der Zeitverschiebung zu tun hat, aber hier kam das alles an, als es schon durch war eigentlich. Aber wie gesagt, vielleicht ist das auch eine falsche Wahrnehmung. Ich denke mir bei sowas immer, ähnlich wie hier letzte Instanz, was sagen die erst, wenn keine Kameras in der Nähe ist, weißt du?
Yes.
Und dann auch immer, ich habe mir auch diverse Kommentarspalten durchgelesen bei Instagram und Facebook und steht darunter, ja im Sport, da spricht man so. Ja, da tut mir dein Sport leid, dass man da so spricht.
Ich muss aber trotzdem eine Sache sagen. Ich glaube schon, und das muss man bedenken, also jemand, der sowas sagt wie, hier los hinter den Kameltreibern, bla bla bla. Das ist für viele Menschen verletzend. Ne? Und ich bin ja selber arabisch. Ja. Und ich habe mir auch schon so viel Scheiße anhören müssen. Aber das heißt nicht gleich, dass dieser Mann ein Rassist ist. Mag sein, dass er einer ist, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß sonst nichts über diese Person. Aber ich glaube, dass so eine Aussage alleine dich jetzt nicht als Rassisten definieren kann. Dennoch finde ich krass, dass die Sensibilität immer noch nicht gegeben ist, zu wissen, dass sowas einfach nicht geht. Ich gucke ja auch nicht jeden Deutschen an und sag zu jedem x-beliebigen Deutschen, ja, jag den mal, den Hitlersohn oder so. Also das wäre doch auch nicht cool, weißt du, was ich meine? Das gehört sich einfach nicht. Und also ich sag mal so, ich kann aber auch nachvollziehen, weißt du, du steckst in so einem olympischen Wettkampf, die Corona-Krise, alles ist scheiße. Ich finde, der Sport hat durch Corona wirklich seine Fratze auch gezeigt. Das fand ich, hat man bei der EM sehr gut gesehen, das sieht man jetzt bei Olympia. Also alleine schon das, oder dass Volleyballspielerinnen bestraft werden, weil ihre Höschen nicht knapp genug sind und so eine Sachen. Da denke ich mir, sag mal, wo steckten ihr alle? Da haben wir letztens noch drüber geredet, Serena Williams, die wohl begnadetste oder eine der begnadetsten Tennisspielerinnen der Welt, die im Prinzip bei den French Open war, das aber damals im letzten Jahr, meine ich, so ein Palaver hatte, weil sie so einen Ganzkörperanzug anhatte und die eine Strafe gekriegt hat, weil das nicht knapp genug war und nicht kurz genug. Und ich denke mir, ihr ekelhaften sexistischen Schweine, lasst die Frau doch anziehen, was sie will. Wenn sie ihre Leistung erbringt, dann ist doch alles super.
Ja und Pink, hier die Sängerin Pink, hat ja dann auch gesagt, doch komm, die Strafe übernehme ich.
Ja.
Ganz wichtig dazu zu sagen, weil auch das habe ich im Internet gelesen, es war der europäische Verband, ich glaube Beachvolleyballverband Handbeachball oder was, die spielen auf jeden Fall diese Sportart da. Und der europäische Verband hat die Strafe rausgegeben. Es war nicht irgendwas in Tokio oder so, weil da standen irgendwelche Kommentare von wegen, ja, wenn die da zu Gast sind, sollen die sich auch den Gegebenheiten vor Ort anpassen und so ein Quatsch. Nee, das war der europäische Verband, der gesagt hat, so ihr müsst jetzt aber 150 Euro pro Person Knete zahlen.
Man muss aber auch sagen, dass das hast du mit Simone, ich habe ihren Nachnamen leider
Simone
vergessen.
Biles.
Genau.
Großartige
und
Turnerin.
Und der US-amerikanischen, aber auch japanischen Tennisspielerin Osaka, wie heißt sie nochmal? Ich finde die so bildhübsche Frau, super hübsches, tolles Mädel. Tennisspielerin, hat jetzt nichts direkt mit Olympia zu tun, aber das liegt jetzt alles nah. Sie hat damals ja auch Serena Williams geschlagen in den French Opens, meine ich. Naomi heißt sie, genau. Ja. Naomi Osaka, glaube ich. Sie hat ja tatsächlich den letzten, ich glaube Wimbledon tatsächlich, mitten im Turnier abgesagt, weil sie sich um ihre mentale Gesundheit sorgt und sagt, ich muss jetzt hier einen Schlussstrich ziehen und es gibt noch etwas, das über dem Sport steht, über dem Wettkampf steht. Und genauso mit Simone jetzt, die Olympia, ich meine, das ist, glaube ich, die krasseste Athletin der Welt.
Nicht, glaube ich, ist so. Es war klar, dass die Medaillen gewinnen wird, das war klar.
Ja, für dieses junge, schwarze Mädel ist das nichts weiter als ein entspannter Ritt durch die Wiese und sie hätte sich alles Gold der Welt holen können. Aber beide Mädels, beides übrigens schwarze Frauen, die so einen Charakter, so eine Stärke bewiesen haben, so ein Selbstbewusstsein, nicht nur eine körperliche, sondern eine mentale Stärke hatten, nicht nur zuzugeben, dass sie eben mit mentaler Gesundheit zu kämpfen haben, sondern auch sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ich ziehe so krass den Hut davor und die Aktionen dieser beiden Frauen, finde ich, haben den gesamten Sport nochmal für mich auf so eine Ebene getragen, wo ich mir denke, Bams, genau das ist es. Ja. Es muss viel mehr um diese Sportlerinnen und Sportler gehen und weniger um diese ganzen korrupten Scheiß-Drecksvereine, was heißt Vereine, Vereinigungen letztendlich, ob es die UEFA ist oder Olympia oder wer auch immer. Die ganzen Araber, raus da. Raus mit euch. Raus mit euch. So, wenn ich an Katar denke und so, oh Gott, ey, ich will gar nicht wissen, wen die mit wie viel Geld bestochen haben, um diese Scheiße machen zu können.
Ja, aber ich muss sagen, was mir die Olympiade immer wieder zeigt, sind so, dass sogar so Randsportarten mega spannend sein können. Also bei Biles, Simone Biles, habe ich es vor allem gemerkt, die hat ja ein, zwei Wettbewerbe mitgemacht und das war dieses Bodentouren, wo die da Flickflack und was weiß ich nicht alles gemacht haben. Und da gibt es einfach Übungen, also diese Sachen, die die da halt machen, Salto und was weiß ich nicht alles. Die sind dann nach ihr benannt, weil sie die erfunden hat. Also wenn dann da irgendwie, wenn die da durch die Luft fliegt und fünf Schrauben und noch sechs Saltos vollgestreckt macht, dann heißt das Ding der Biles. Oder genau, es gibt auch den Auerbach-Salto oder der Auerbach, es gibt ja auch beim Turmspringen den Auerbach, weil das ein Herr Auerbach, behaupte ich jetzt einfach mal.
Vielleicht auch eine Frau Auerbach.
Vielleicht auch eine Frau Auerbach. Aber es ist so lange her, dass... Nein, das wird nicht mehr. Das kann auch eine Frau.
Auf jeden Fall.
Hat die da zwei Dinger gemacht, die einfach nach ihr benannt sind, weil sie die erfunden hat. Das heißt, es ist nicht nur so, dass du krass viel Disziplin mitbringen musst, sondern du musst auch Kreativität mitbringen, weil du da irgendwas hinhaust, was vor dir noch keine Sau gemacht hat. Richtig, richtig krank. Und dann den Hut zu nehmen und zu sagen, ey, das hier fickt meine Psyche, ich muss aufhören. Dazu gehört auch mega viel Stärke. Also das ist schon krass.
Ich habe mich aber immer gefragt, Sascha, so der Sport ist weltweit so ganz wichtig und ich habe auch den Eindruck, dass er recht gut bezahlt ist, wenn du erfolgreich bist. Nur in Deutschland bist du am Arsch, wenn du erfolgreicher Sportler bist. Es sei denn, du bist Fußballer.
Ja, bei so halt Fechten zum Beispiel oder so, da ist das ist tatsächlich so, das sind ja Vereine. Ja. Also wenn du Ruderer bist zum Beispiel, dann hast du in der Regel einen normalen Job. Das ist, oder vielleicht Tennisspieler nicht. Die werden auch noch ganz gut bezahlt. Mhm.
Ja,
aber
ich glaube
so
nicht, dass die gut bezahlt werden, sondern die leben von den Preisgeldern.
Ja, klar, genau. Ja, aber das ist, denke ich mal, wenn du Profi bist, ist das für dich wie eine Art Bezahlung. Also wenn du gut in dem Ding bist,
ja.
So ein Zverev zum Beispiel, der weiß ganz genau, ich glaube, der wohnt auch in Monaco. Ich glaube, dem geht's gut.
Ja, aber auch nur, weil er da keine Steuern zahlt. Ja.
Stimmt, nur deswegen geht's ihm gut.
So, die ganzen Monaco- und Dubai-Flüchtlinge, herzlich willkommen.
Er hat ja bei Boris Becker gesehen, wie man es nicht machen sollte. Nee, du hast schon recht. Und trotzdem ist Deutschland sehr oft beim Medaillenspiegel oben mit dabei. Mhm. Also offensichtlich geht es den Leuten um den Sport.
Ja, Chapeau. Ja. Was wäre wohl eine Sportart, bei der du erfolgreich sein könntest?
Ich?
Ja. Hättest du sie von klein auf wirklich diszipliniert und regelmäßig durchgezogen und wärst vielleicht sogar an jemanden geraten, der dir das auf eine besonders gute Art und Weise, wenn so Boris Becker zum Beispiel kommen würde?
Also ich war einmal beruflich in Irland und da mussten wir... Also
saufen!
Genau, beruflich. Und da haben wir... zieht sich Schuhe aus?
Nee, Entschuldigung, der ist abgerutscht manchmal.
Ist okay. Einfach mal kleinere Schuhe kaufen.
Das ist 36, noch kleiner geht nicht. Ich krieg schon in meiner Schuhgröße nichts mehr.
Ich wollte schon sagen. Wir haben für ein Reisebüro haben wir während unseres Studiums einen Film gedreht in Irland und da sollten wir halt so Reisegäste begleiten und die mussten dann so Kanu fahren. Und beim Kanufahren habe ich gemerkt, das macht irgendwie Bock. Ich weiß auch nicht warum. Warum lachst du so?
Weil ich mir vorstelle, wie du in so einem Kanu sitzt, so schön am Rudern bist.
Nee, schon Vollgas.
Ach so,
ja. Das war schon Vollgas. Also du siehst am Ende des Horizonts die Insel und du weißt, zu dieser Insel musst du. Mhm. Und ich weiß nicht, ich bin da manchmal so ein bisschen kompetitiv. Ich will da ein bisschen schneller sein als die anderen. Mhm. Und habe das dann auch irgendwie gemacht und irgendwie fand ich das geil. So, und dann da anzukommen, da ein kleines Päuschen zu machen und wieder zurückzufahren. Das hat mich irgendwie, und das war so ein Ding, wo ich mir so dachte, boah, cool.
Soll ich mal was sagen, Sascha? Du siehst auch aus, ich weiß, du kannst schlecht mit Komplimenten umgehen, aber du siehst aus wie ein Schwimmer oder wie ein Ruderer. Deswegen passt wahrscheinlich dieser Sport tatsächlich gut zu dir.
Ja, aber Schwimmen habe ich dir erzählt, ich bin einmal fast ertrunken.
Das ist so ein krasses Trauma, das du hast. Ne? Das ist unglaublich. Ich glaube, über kein Trauma in dieser Welt wird so viel und so oft gesprochen, beziehungsweise es wird nirgendwo so krass erwähnt wie mit Schei und Rauch und dein fast ertrunken Unfall.
Ja. Ja, und noch, was war denn noch? Ich habe Judo gemacht, da war ich aber nicht so gut drin. Und ich war am Anfang auch Fußballer, weil mein Vater gehofft hat, ich würde das vielleicht von meinem Opa erben. Der hat ja, war kurz davor in der Bundesliga zu spielen, also quasi in der damaligen ersten deutschen Liga. Ich weiß nicht, ob die da schon Bundesliga hieß. Ja. Habe ich nicht geerbt.
Schade.
Ja, vielleicht, ja, tatsächlich das würde ich sagen. Was wäre denn so bei dir eine Sportart?
Ich glaube, hätte ich auf meinen Vater gehört und wäre ich einfach mal beim Sport geblieben, weil er wollte immer, dass wir so richtig coole Sportarten machen, aber ich hatte keinen Bock und so. Ich glaube, es wäre Tennis geworden bei mir.
Du siehst auch ein bisschen aus wie eine Tennis. Ich kann mir das bei dir irgendwie vorstellen.
Weißt du, mit wem ich ganz, ganz oft verglichen werde? Ganz viele Leute sagen mir das ständig. Es gibt eine Tennisspielerin, wie... unser Kollege Sebastian Raab sagt mir das auch ständig, dass ich ihn immer an sie erinnern würde. Warte, Tennis?
Ich kenne mich mit dem Tennis nicht so gut aus. Also ich bin froh, dass ich eben schon Zverev und seinen Wohnort richtig wusste.
Warte, ich google sie. Hier, die besten Tennisspielerinnen aller Zeiten. Ein Artikel der Rheinischen Post. Danke an die Kollegen. Tja, Ich würde sagen, sie gehört nicht zu den 14 besten Tennisspielerinnen. Ich reiche den Namen nach. Aber Tennis auf jeden Fall, einfach weil, lustigerweise durch Olympia, vor einigen Jahren habe ich die Olympischen Sommerspiele aber damals gesehen. Es ist bestimmt 4 Jahre jetzt her. Und ich habe so eine kranke Begeisterung für Tennis entdeckt in mir, weil das ist so ein, ich habe das schon mal gesagt, das ist so ein unglaublich spannender Sport. Das Blatt kann sich sofort wenden. Macht richtig Spaß und das wäre tatsächlich, glaube ich, ein Sport. Hätte ich das mal weiter betrieben, hätte ich mehr gemacht als für diese Schnupperstunde in Rommerskirchen beim Tennisverein. Aber ja, so ist das. Ich bin aber ohnehin sehr, ich habe Bock auf Competition und so.
Ja, ich liebe das auch total. Manchmal auch mit mir selbst.
Und Basketball, glaube ich, tatsächlich auch.
Dafür bist du zu klein.
Nee, nicht unbedingt. Du hast ja auch kleine Basketballspieler und Spielerinnen. Aber darum geht's auch gar nicht.
Aber nicht die erfolgreichen. Die sind meistens groß.
Ja, ich bin einfach sehr gut im... ich behaupte, ich habe so ein, ich habe sehr schnell ein Gefühl für etwas. Also, ich kann gut... Körbe verteilen. Also, nein, du weißt, was ich meine.
Ja, ich verstehe schon, aber ja. Danken?
Ich wollte sagen, ich krieg den Ball in dieses Loch.
Ah,
so.
Ja, einen Korb werfen.
Ja, Körben.
Körben. Einen Korb werfen.
Du weißt, was ich meine, ja. Das, glaube ich, hätte ich auch getraut.
Was ich auf jeden Fall noch schaffen würde, wäre, glaube ich, Dressurreiten.
Horror.
Da macht ja das Pferd alles.
Ey,
nein, das Pferd macht natürlich nicht an. Nein, ich mache nur Spaß. Aber es sieht halt so aus. Du sitzt da drauf. Klar, du gibst dem Pferd irgendwelche Zeichen. Du trainierst natürlich auch vorher gefühlt, ja, was heißt gefühlt, das ganze Jahr, beziehungsweise von Olympia zu Olympia, denn... Der Klugscheißer der Woche. Olympiade
ist was anderes.
Ist die Zeit zwischen Olympia und Olympia, diese 4 Jahre, beziehungsweise diesmal waren es 5 Jahre. Und ich sage aber trotzdem immer irgendwie Olympiade. Es ist aber Olympia oder die Olympischen Spiele. Genau, und zwischen diesen Wettbewerben trainierst du natürlich ganz, ganz viel und du übst Choreos mit deinem Pferd und hast wahrscheinlich auch noch 2, 3 andere Pferde, mit denen du das übst. Aber. Der Wettbewerb selbst, also der Wettkampf, wo du wirklich das siehst, sieht immer so aus, als würde nur das Pferd arbeiten. Irgendwie ist es, ist großartig. Da sind die Deutschen immer sehr erfolgreich. Haben jetzt erst Gold und Silber abgeräumt. Und ich bin dafür, dass wir werden jetzt eine Fangruppe öffnen. Wir werden die deutschen Dressurreiter Ultras.
Never, never. Ich finde Reitsport insgesamt so unglaublich unsympathisch und uninteressant und unattraktiv. Es mag auch ein bisschen daran liegen, ich wohne ja direkt an einer Pferderennbahn und unter anderem hat ja auch die Equitana dort stattgefunden. Die Equitana ist einer der größten Pferdesportmessen Deutschlands, wenn ich mich richtig erinnere. Das tut mir echt leid und das ist sehr vorurteilhaft, was ich jetzt sagen werde und mit Sicherheit auch nicht sympathisch und morgen werde ich mich drüber ärgern, dass ich diese Scheiße hier wieder on air gesagt habe, beziehungsweise on tape. Leute aus dem Pferdesport sind mir in der Regel immer unsympathisch.
Kann ich nachvollziehen.
Es ist irgendwie diese Überheblichkeit. Es ist, man darf natürlich nicht vergessen, das ist ein immens teurer Sport. Das heißt, du musst richtig Patte haben, um ein Pferd zu besitzen, um es zu pflegen, und dann musst du ja auch möglicherweise hunderte, tausende Euro für ein gutes Pferd ausgeben. Nee, ich finde, das ist immer so ein Sport von oben herab und das mag ich gar nicht. Ja. Das ist kein inklusiver Sport. Du hast mit Talent, also mit Talent reicht einfach nicht. Du musst das Geld besitzen, du musst das Privileg besitzen, da stattfinden zu dürfen. Ja. Und das ist bei vielen anderen Sportarten ja nicht so. Guck dir sämtliche Fußballvereine an, die bestehen aus Ausländern und Schwarzen und etc. pp. Ja, weil die halt einfach gut sind für den Sport an sich.
Ja.
Ja? Und nee.
Und Fußball beginnt halt auf der Straße. Also auch für Deutsche. Also auch ich habe zum allerersten Mal in meinem Leben auf der Straße Fußball gespielt. Da ging es nicht direkt auf eine Wiese. Nee, das mit den Pferdeultras war natürlich auch Spaß, zumal da ja auch oft Tierquälerei ein Thema ist. Ne?
Ich möchte aber nochmal deutlich machen, so ist natürlich auch nicht jeder, der Pferdesport macht. An dieser Stelle Shoutout an meine beste Freundin Ira, die eine begnadete Pferdesport Person ist.
Begeisterte?
Ja, Ja, sie hat von klein auf immer Pferde gehabt und ist sehr, sehr aktiv gewesen, auch so Dressurreiten und so einen ganzen Kladderadatsch hat sie gemacht und so. Keine Ahnung.
So Kladderadatsch?
Ja, ich weiß es nicht. Mein Vater hat mich ja mal gezwungen, zum Reitunterricht zu gehen. Der hat mich immer zu so Sportscheiße gezwungen, ja, die ich immer ätzend fand. Und hätte er das mal sein gelassen, vielleicht hätte ich mich von alleine dafür begeistern können.
Ja, vielleicht. Jetzt ist aus dir eine Solala Fitnessstudio-Besucherin geworden.
Du bist so ekelhaft. Ich glaube, ich war die letzten paar Wochen öfter im Fitnessstudio, als du es warst.
Und ich habe just in diesem Moment krassen Muskelkater in meinem
Bein.
Guck dir
mal bitte nicht nur den Bizeps, du siehst ja meinen Bizeps, ja, den ich ja regelmäßig sehr stolz präsentiere, aber guck dir meinen, wie heißt das da unten?
Muschi. Ach so, Sascha. Trizeps.
Also ehrlich jetzt.
Du hast da runtergeguckt.
Ja.
Du hast dir selbst auf deine Oberschenkel geguckt.
Nein.
Du hast runtergeguckt, natürlich.
Okay, okay. Ich möchte jetzt einmal kurz festhalten, ich wackel gerade an meinem Arm und unten wackelt es nicht.
Ich sehe was wackeln.
Sascha, das ist Haut. Das ist ganz normale, das ist
Das ist Winkfleisch, hat Caroline Kebekus mal gesagt.
Was erzählst du für eine Scheiße? Das ist hart wie Stein und ich habe sehr hart dafür gearbeitet.
Okay.
Okay, wow, du hast einen Armdurchmesser von was? Einem halben Meter? Erwartest du, dass ich das auch habe?
Nein.
Ja, also.
Das ist cool. Womit ich das Olympia-Thema noch ganz kurz beenden würde. Ja. Dann haben wir es auch abgehakt. Dann haben wir auch, dann hat auch Chai und Rauch über Olympia gesprochen. Ja. Boah, ich merke gerade, dass es voll unsympathisch ist, von sich selbst in dritter Person zu sprechen. Die Meldung ist aber schon ein bisschen was her, aber ich würde trotzdem gerne mit dir darüber sprechen. Gerne. Normalerweise ist das ja so, dass im olympischen Dorf Kondome verteilt werden, weil da wird gevögelt ohne Ende, habe ich mir sagen lassen. Also ja, sagen wohl auch Journalisten gehört. Von vor Ort, da wird auch nachts mal ordentlich gefechtet und auch diverse andere Sportarten erprobt. Und dieses Jahr nicht wegen Corona. Wenn ich weiß, gegenüber von mir wohnt eine Olympionikin, die auf mich steht, dann gehe ich doch trotzdem rüber, oder nicht?
Weiß ich nicht. Denkst du?
Oder meinst du, die sind jetzt besonders vorsichtig?
Doch, ich glaube, die sind jetzt schon besonders vorsichtig. Ja, ja, denke ich schon.
Angeblich gibt es ja auch so Pappbetten, also so besonders ungemütliche Betten, damit wirklich nicht gevögelt wird, wo ich mir denke, wer vögelt denn heutzutage noch im Bett? Du machst das doch auf der Couch oder in der Dusche oder in der Küche. Meinst du, alle haben Sex im Bett? Du guckst mich gerade so an, als würdest du mir sagen, Sascha, das wird hier gerade viel zu intim.
Nein, du weißt doch, ich liebe es, wenn wir Deep Talk machen sozusagen. Aber das ist ein schönes Thema. Ich glaube tatsächlich, dass die meisten Menschen im Bett Sex haben. Und zwar ganz klassisch und in Anführungsstrichen langweilig.
Durchschnittlich wahrscheinlich ja, aber wenn du weißt, das Bett ist ungemütlich, dann vögelst du doch woanders.
Ja,
also ich meine, das ist jetzt nicht die Lösung, ein ungemütliches Bett dahin zu stellen, das kann nun wirklich nicht die Lösung für die Olympioniken sein.
Frage, für dich als Mann, wo ist der bequemste Ort, um Sex zu haben?
Der bequemste? Also bequem in Form von
so, wo du
easy,
richtig,
oder?
Genau, wo du einfach, wo es also perfekt ist, wo du Spaß hast, wo du dich bewegen kannst, wo es aber auch gemütlich ist, wo es nicht so anstrengend ist. Wo ist für dich so deiner Meinung nach der beste Ort?
Bett und Couch. Ja, aber wenn ich weiß, dass beides ungemütlich ist, dann suche ich mir was anderes.
Und was ist deiner Meinung nach der wohl ungemütlichste, unpraktischste Ort, um Sex zu haben?
Ein Aufzug.
Ja, weil du dann gestört wirst nach ein paar Minuten. Immer
ja, und
wieder.
Das ist auch, also egal wo du bist, es ist alles kalt und du musst dich ja auch ausziehen. Also egal was du berührst, es ist immer kalt und das ist so kalt, so hui. So.
Aber es ist auch alles voll mit Spiegeln.
Auch das. Ja, stimmt.
Ja, also
du kannst dich selbst beobachten.
ich behaupte, es ist die Dusche. Denn die Gefahr, sich das Genick zu brechen, ist auch relativ hoch.
Tod bei Sex.
Oh mein Gott, wie furchtbar das wäre. Aber um nochmal auf diese Pappbetten zurückzukommen. Mein Gott, lass die Leute doch bumsen. Vielleicht hilft denen das beim Sport oder reagieren sich ab oder motivieren sich oder kommen dadurch runter. Also, who the fuck cares? Wen juckt das überhaupt? Ich weiß gar nicht, wie muss ja irgendjemand auf die Idee gekommen sein zu sagen, die dürfen ja auch keinen Sex zusammen haben. Hä? Warum denn nicht? Ich verstehe nicht, wo ist das Problem?
Lass sie doch. Lass sie doch.
Ja, lass sie doch. Und ich möchte auch ein bisschen behaupten, also da irgendwie Corona vorzuschieben, nee, das lasse ich nicht gelten. So die Leute, die kämpfen gegeneinander, ja, also haben mehr oder weniger. Und wenn sie keinen Körperkontakt haben, ja, dann stehen sie ja im selben Raum oder zumindest irgendwie nah beieinander. Also, ich glaube, das sind einfach nur Spaßverderber bei Olympia.
Ja, glaube ich auch.
Sascha.
Ja, jetzt haben wir die Olympia. Ich wollte schon wieder Olympiade sagen. Jetzt haben wir Olympia abgehakt.
Ey, warum fühlt es sich heute an, als ob du hier so eine Liste abarbeiten würdest?
Nee,
Sascha?
Mir war einfach nur wichtig, dass wir auch kurz politisch werden, weil ich lasse diese Kritik nicht auf mir sitzen. Ach so. Und das haben wir vor Olympia gemacht.
Aber wie war denn genau die Kritik, dass wir nicht politisch genug sind?
Es war, in einem Satz war quasi die Aussage, ihr seid nicht politisch und ernst genug. Also manchmal nicht ernst genug, manchmal nicht politisch genug und das geht auch manchmal so
ineinander.
Ja. Und oft zu lustig. Mhm. Aber zu lustig, also kann man zu lustig sein?
Ja,
man kann
schon.
Albern sein, ja. Das finde ich dann albern. Aber
ich glaube,
ist das ja nicht geplant. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns hier irgendwie Gags hinschreiben.
Also nochmal für eure zu eurer Information. Es ist nichts gescriptet. Sascha und ich sprechen uns vorher nicht ab. Uns ist überhaupt nicht klar, mit was für einem Thema wir hier konfrontiert werden, alle 5 Minuten. Das ist wirklich. Und ich finde, das macht auch Podcast aus. Und das ist ja auch der Grund, warum wir als Radiomenschen uns entschieden haben, das überhaupt zu starten. Weil wir etwas ganz Pures, ganz Echtes wollen. So wie wir uns einfach auch unterhalten, wenn wir im Café sitzen oder wenn wir zusammen essen gehen oder was auch immer.
Genau.
So sind wir halt miteinander. Und wir sind politisch interessierte Menschen. Uns liegt da viel dran. Wir tauschen uns sehr viel aus. Wir sind sehr informiert. Und das nicht aufgrund unseres Berufs ausschließlich, sondern weil wir beide auch ein Interesse daran haben. Aber wir sind eben auch albern und labern Quatsch. Und beides kommt halt so zusammen. Und ich finde in dem Video, das wir jetzt mitgemacht haben, Krefeld am Freitag, wo wir interviewt wurden, da ist das auch ganz gut rübergekommen. Ne? Also, dass wir irgendwie total albern miteinander sind und irgendwie die ganze Zeit Quatsch reden, aber dass uns einzelne Themen und auch die Positionierung und das Ansprechen auch wichtig sind und oder wichtig
Absolut.
Ist. Und ich glaube, es kann beides geben, aber ich finde die Kritik trotzdem interessant, vor allem, weil sie ja scheinbar von unterschiedlichen Leuten kommt und beide uns ein bisschen dasselbe sagen. Und ich muss auch sagen, da bin ich sehr, sehr stolz drauf, wir haben, also ich glaube, noch diverser kann ein Publikum gar nicht sein. Also wir haben von 50 aufwärts Leute, die uns regelmäßig hören, bis hin zu, ey, ich bin 21 und habe keine Ahnung, was eigentlich ein Bürgermeister so macht. Also wir haben wirklich alles irgendwie dabei und das finde ich richtig, richtig cool. Ja. Also vielen Dank, Leute, dass ihr uns so treu seid und uns auch immer so viel schreibt.
Ja, und auch ruhig Kritiken schreiben. Also es war jetzt nur
unbedingt
ein bisschen Spaß.
Unbedingt. Ja. Vor allem die Kritik, die ich vorgetragen habe, hat mich wirklich auch ganz viel, also hat mich dazu gebracht, ganz viel über das Thema Kritik nachzudenken und wie wichtig sie ist, aber auch wie unterschiedlich die Definition von Kritik ist. Also das war für mich so eine, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine so gute, hilfreiche, on-point-Kritik bekommen habe, der ich aber auch so vertraut habe. Also da habe ich wirklich so gedacht, okay, ja jedes Wort safe. Und so kam ich ja auch auf den Gedanken, ich glaube, ich nehme Kritik nur ernst, wenn sie von Menschen kommt, also wie ich schon sagte, ne, die ich nicht persönlich kenne. Also die mir nichts, die mir weder was Böses wollen noch was Gutes wollen, die einfach nur schlicht und ergreifend ihre Meinung sagen. Und eben von Menschen, denen ich wirklich zu 100% vertraue. Deine Kritik kann ich immer sehr gut annehmen.
Dito.
Du sagst das so, als ob du mir sagen möchtest, ich glaube, das stimmt nicht, Raff, du
kannst
meine Kritik
nicht annehmen. Bei mir ist das nicht so. Also ich kann sowohl von Fremden als auch von Menschen, die ich kenne, Kritik annehmen, habe aber auch.
Aber hast du nicht das Gefühl, die sind zu nett? Oder die wollen dich verschonen oder haben Angst, dir weh zu tun oder so?
Nee, weil ich kommuniziere das eigentlich auch immer ganz, ganz klar. Ey, Kritik immer direkt in die Fresse. Wenn etwas nicht passt, dann sag das auch. Immer wenn ich irgendwo in einem neuen Sender anfange, dann sage ich immer direkt, ey, Kritik sofort in die Fresse. Das kommt direkt, nachdem ich meinen Namen gesagt habe quasi. Also sofort, weil ich das auch wichtig finde. Weil jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin in einem Radio könnte ja auch ein potenzieller Zuhörer von dir sein, ne?
Vielleicht, weiß ich nicht, mag ja auch daran liegen, dass ich vielleicht auch mal hier und da nicht so cool reagiert habe auf Kritik. Aber ich würde sagen, ich bin ein sehr, sehr, sehr kritikfähiger Mensch. Würde ich jetzt von mir behaupten. Diese Stille und dieses Zwinkern, das du mir gerade gibst, verunsichert mich enorm. Schau mal, Spender.
Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein anderes Thema auf.
Wow, weißt du was, kritisiere mich und ich beweise dir, dass ich kritikfähig bin. Aber bitte kritisiere nicht meinen Trizeps.
Jetzt hier so ad hoc fällt mir jetzt.
Hallo! Kritisiere etwas jetzt an mir. Jetzt sofort ad hoc. Los. Und ich kritisiere auch etwas an dir.
Ja, Unpünktlichkeit ist uncool, weil heute war ich unpünktlich.
Aber das ist eine Eigenschaft von mir. So, es tut mir leid, ich weiß. Und ich sage jedes Mal, es bessert sich und ich werde
damit
besser.
Damit kann man aber auch jede Kritik ausschalten. So, ja, so bin ich. Nee, ja, so bin ich halt.
Siehst du, vielleicht bin ich doch nicht so kritikfähig, wie ich dachte. Nee, mir fällt das unheimlich schwer, das in den Griff zu kriegen. Ich hasse mich selbst. Ich beleidige mich auch selbst so in meinem Kopf. So, Raf, du dummes Stück. Punkt, Punkt, Punkt. Warum kriegst du es nicht gebacken, auch nur ein einziges Mal pünktlich zu sein? Aber ich bin nicht unpünktlich. Ich bin einfach nur sehr arabisch.
Ja, eine kleine Fußnote für Arbeitgeber oder künftige Arbeitgeberin. Natürlich sind wir dann pünktlich, ist ja klar.
Ja, das ist... Klar. Nee.
Das sage ich jetzt so, als wäre das Spaß wäre. Leute. Das ist klar, doch, wir sind dann...
Ich gebe auch offen und ehrlich zu, ich bin auch in der Hinsicht unpünktlich, aber...
Ich nicht.
Ja, du nicht. Du bist sogar ein überpünktlicher Mensch. Das macht mich sehr nervös. Aber ist okay. Jeder hat ja so sein Ding, ne? Vielleicht kommt uns ja auch, oder wir, vielleicht ist unsere Definition von Pünktlichkeit einfach nur sehr extrem, weil wir Radiomenschen sind. Und bei uns zählt ja wirklich jede einzelne Sekunde.
Ja, genau.
Also wir sind ja auf die Sekunde genau, müssen wir sein. Und
ja. Apropos, wir sind jetzt langsam soweit.
Wie, wir sind jetzt soweit?
Ja, gleich ist vorbei. Gleich Staffelende quasi.
Wirklich?
Ja, du musst jetzt noch deine Rough Questions raushauen.
Ey, ich muss sagen, ich bin total unzufrieden mit dieser Folge.
Echt?
Ja, voll.
Ja, also Staffelende ist immer ein bisschen...
Hä?
Bisschen,
das war ja gar nichts.
Nee, es ist jetzt ein Cliffhanger, weil wir sagen, die nächste Staffel wird noch geiler.
Okay, mit ganz vielen tollen Gästen. Denn Corona zieht sich ja langsam wieder zurück. Sagt man so nicht, aber wie ist jetzt? Sorry, ich bin müde und hungrig.
Ich dachte, ich bin der mit dem Fresskoma.
So, Rough Questions.
Oh ja.
Ich habe natürlich keine Vorbereitung.
Oh nein.
Eine habe ich.
Ja. Ich glaube, oh, ich dachte gerade, ich hätte das Mikrofon kaputt gemacht.
Ist dein bester Freund oder deine beste Freundin weiter zu empfehlen? Und wenn ja, warum?
Ich bin ein Mensch, der sowas nicht hat. Also ich habe viele echt gute Freunde, Bros und Hoes. Nein. Aber also klar hatte ich schon mal in bestimmten Lebensabschnitten so diesen einen besten Freund. Aber es ist so schwer zu sagen.
Okay, dann stelle ich sie anders. Bin ich weiter zu empfehlen? Und wenn ja, warum?
Ah, du, das war Fishing for Compliments.
Nee, eigentlich nicht. Ich erkläre dir. Ich habe eine Frage gelesen, die ich irgendwie sehr mutig fand.
Ja.
Und zwar, würden Sie Ihren Partner weiterempfehlen?
Ja.
Ich finde, das ist eine sehr, 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 sehr schwierige Frage, weil eine Partnerschaft ist nochmal was anderes. Aber ich finde Freunde, so den besten Freund oder die beste Freundin, da kann man sehr schnell sagen, warum man diese Person weiterempfiehlt oder eben halt nicht. Und ich fange mal an mit der Beantwortung dieser Frage. Also ich würde ja absolut meine beste Freundin weiterempfehlen, ja. Ira, Shoutout. Auch wenn sie ein großes Manko hat. aber das ist ein sehr liebevolles Manko und das ist nämlich das Manko, dass sie einfach zu viel Rücksicht auf andere Menschen nimmt. Und auch eben auf, in dem Fall mich.
Also so Ja-Sagerin-mäßig.
Nein, überhaupt nicht Ja-Sagerin, sondern sie fasst Menschen immer so mit Samthandschuhen an und sie will einfach Menschen nicht verletzen, was an sich eine gute Eigenschaft ist. Mich bringt das oder mich macht das oft wahnsinnig, weil ich jemand bin, der einfach klare Ansagen braucht. Sonst höre ich nicht auf zu reden und sonst höre ich auch einfach mit nichts anderem auf. Also ich bin schon, das gebe ich auch zu und ich finde das auch nicht peinlich oder so, ich bin schon jemand, der kontrolliert werden muss. Kontrolliert werden nicht jetzt im Sinne von, ich bin eine Marionette und du kannst tun lassen, was du willst, aber ich brauche einfach straighte Ansagen. So. Und sie kann mir keine klaren Ansagen geben. Du im Übrigen auch nicht. Ich zähle dich ja mittlerweile auch schon zu meinen besten Freunden. Und du packst auch gerne mit Samthandschuhen an, habe ich das Gefühl.
Ja, es kommt drauf an. Wenn ich merke, jetzt wird das ja aber mal gebraucht und es wird hier eine Lösungsorientierung gebraucht, dann gebe ich die auch. Ich glaube, wenn wir mehr Berührungspunkte hätten, dann wäre das vielleicht anders.
Beruflich oder privat mehr
beruflich?
Berührungs?
Ach so, weil es ist ja meistens so, dass wir arbeiten zwar zusammen, aber quasi in verschiedenen Bereichen. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja.
Ja, wenn nicht so viel Reibung. Und wenn wir Reibung haben, dann ist das eine andere Reibung. Dann ist das eine, also wenn wir diskutieren, dann ist das trotzdem, dann gehen wir trotzdem aus der Diskussion raus mit entweder, okay, ich bin deiner Meinung oder du bist meiner Meinung oder okay, wir haben halt unsere Meinungen. Aber hier braucht keiner dem anderen eine Ansage zu geben, weißt du? Also ich werde nicht auf Fehler von dir aufmerksam und du auch nicht wirklich von mir. In der Redaktion wäre das anders, aber da haben wir halt nicht so viel Berührungspunkte.
Ja.
Das war jetzt eine sehr lange Erklärung dafür.
Also Sascha, noch einmal.
Ja, ich kann dich empfehlen.
Das muss ja gar nicht jetzt konkret ich sein, aber so dein oder anders, nochmal anders gestellt. Kannst du deine Freunde weiterempfehlen?
Definitiv.
Okay, jetzt klingt die Frage so dumm, weil natürlich kann man das, sonst wärst du ja nicht mit dem befreundet.
Ja, irgendwie schon.
Es hakt.
Aber man hat ja schon spezielle Freunde, ne? Man geht ja auch mit jedem Freund anders um. So, ich habe zum Beispiel nicht so wie, keine Ahnung, wie bei How I Met Your Mother oder wie bei Friends so eine Clique. Ich glaube auch nicht, dass es das in unserer Generation oft gibt. Ich sehe es zumindest nicht oft. Bei mir ist es zum Beispiel gar nicht so.
Also bei mir ist, oh, das ist schwierig. Also es ist nicht, was ich habe, und das liebe ich bringe gerne meine einzelnen Freunde zusammen.
Ja.
Daraus entstehen nicht unbedingt, daraus ist jetzt nie so eine richtige Clique entstanden im Sinne von, wir treffen uns einmal die Woche und wir haben so einen Stammplatz oder so einen Stammort, wo wir uns ständig treffen. Aber es ist schon sehr wohl so, dass sich dann meine Freunde untereinander so befreunden, dass sie dann auch viel zusammen machen und so, wo ich dann zum Beispiel auch öfters nicht mit dabei bin, ne? Weil ich einfach, ne, ich habe die Zeit nicht oder ich, ne, wir sind auch alle arbeiten, bla bla bla. Ja. Ich glaube, in der Jugendzeit hast du Cliquen. Und dann, wenn du so erwachsen wirst, nimmt das ab, weil die Prioritäten woanders liegen und dann wird man halt erwachsen und so. Und ich glaube, dann ab so einem Alter so 50 plus, dann beginnt wieder dieses Klicken zusammen. Also dann das Klicken allerdings eher so in Form von Pärchen. Und es gibt für mich kaum was Schlimmeres als so, kennst du so Pärchen, die mit einem anderen Pärchen noch befreundet sind? Oh, das habe ich schon immer voll grausam und so erzwungen empfunden. Und dann, wenn sich dann auch noch eins dieser Paare trennt, dann musst du, und das voll unangenehm. Ja. Aber an dieser Stelle, Shoutout an Marcella, eine Freundin von mir, die sozusagen das Pärchen oder ein Teil von einem Paar war, mit dem ich dann mal befreundet war aufgrund einer eigenen Situation sozusagen. Und beides ist dann irgendwie so auseinandergegangen. Aber wir Mädels, wir haben den Kontakt gehalten und sind uns bis heute noch sehr eng verbunden und sehr vertraut. Also daraus ist dann tatsächlich nochmal eine Freundschaft geworden. So, die Clique hat sich aufgelöst, aber das, was wir beiden Mädels so hatten, das ist geblieben und ist sogar ein bisschen stärker geworden.
Ja, ich glaube, man ist halt nicht so in Klicken, weil du bringst halt aus den verschiedensten Umfeldern Leute mit. Also zum Beispiel hast du einen Kumpel auf der Arbeit, dann hast du noch einen Kumpel aus dem Gym, einen Kumpel von der Party da und einen Kumpel von, den du über die Freundin kennengelernt hast. Und auf meinem Geburtstag sind dann irgendwie 20 verschiedene Leute, die sich dann irgendwie kennenlernen. Also es geht dann gut, klar.
Ja.
Aber so eine Clique ist auch cool.
Welche Promi-Clique, damit wären wir dann schon bei der zweiten Rough Question. Und ihr wisst ja da draußen, ihr sollt die Fragen mitnehmen, euch selbst beantworten und sie auch anderen stellen, denn daraus ergeben sich in der Regel gute Unterhaltungen. Oder beantwortet sie einfach nur für euch selbst. Welcher berühmten Clique würdest du gerne angehören?
How I Met Your Mother.
Ja, warum?
Auf jeden Fall.
Warum?
Weil da alles dabei ist.
Ja. Du wärst Marshall. Weißt du, was das Krasse ist? Das Allerkrasseste ist, Lilly ist, also deine Freundin erinnert mich so hart an Lilly.
Echt? Von
voll, mir fällt es gerade wie Schuppen von, wie sagt man?
Wie Schuppen von den Augen. Augen. Ja, aber
krass,
Marshall,
seit Lilly und Marshall.
Marshall hat die schöneren Waden. Ah, du hast How I Met Your Mother nicht geguckt, ne?
Doch, habe ich schon, aber du weißt ja, ich bin besessen von der Sandwich-Szene, also
ich verstehe schon, ja. Nein, weil das einfach die perfekte Clique ist. Du hast mit Barney so einen Freak, der aber auch irgendwie cool ist. Dann hast du Robin, die so ein richtig krasser Kumpeltyp ist, mit der kannst du auch einfach einen saufen gehen. Es würde niemals eine Date-Stimmung aufkommen.
Mhm. Welcome to my life.
Ja. Marshall, der einfach eine coole Socke ist. Ich glaube, Marshall ist so ein Everybody's Darling.
Ja, ja.
T Ted ist so ein Frauen-Nerd, aber ich glaube, mit dem kann es auch cool sein. Ja, und Lilly
ist einfach Ted ist einfach so ein hoffnungsloser Romantiker.
Ja, für mich ist das das meine ich mit Frauen-Nerd. Ja. Er ist wirklich so hoffnungsloser.
Aber mir wird einfach bewusst, wie krass du Marshall bist und wie krass deine Freundin Lilly ist. Wirklich, das ist sogar ein bisschen optisch, ehrlich gesagt. Und,
echt?
Ja, voll. Also total sogar. Mir wird aber auch klar, dass ich Robin sehr ähnel. Jetzt nicht unbedingt optisch oder sowas, nur wir haben beide dunkle Haare und das war's. Aber sie ist auch Reporterin. Und
ja,
ist,
stimmt.
Das habe ich auch so in mir, ne? Ich bin, das habe ich auch gemerkt, ich bin ein ganz krasser Kumpeltyp. Ganz, ganz. Ja. Ich habe wirklich, ich sag immer, und damit wären wir schon bei der letzten Rough Question.
Aber du hast sie noch nicht beantwortet, die zweite.
Es kommt jetzt, ich komme dazu. Ich war immer davon überzeugt, Frauen und Männer können keine tiefen, engen Freundschaften aufbauen, ohne dass Emotionen mit im Spiel sind. Mhm. Und dann irgendwann in meinem Leben habe ich realisiert, meine engsten Verbündeten und die Menschen und die Freunde, denen ich besonders vertraue, sind vor allem Männer. Und du gehörst ja mittlerweile auch dazu. Und ich muss sagen, ja, weil es ist, das mag jetzt ein bisschen sexistisch klingen, es ist mit Männern irgendwie einfacher befreundet zu sein. Also eine Freundschaft mit einem Mann ist irgendwie, ich glaube, man muss ein Typ dafür sein, ist locker. Man muss, also, wenn Dinge sind, wie sie sind, sind sie halt so und das ist dann auch okay. So, ja. Weißt du, was ich meine? Und mit meinen Mädels, es gibt ständig Diskussionen, es gibt ständig Probleme, über die man reden muss, es gibt ständig, irgendeiner hat immer Liebeskummer und immer so ein Scheiß. Und wir können beim Türken sitzen und essen und 3 Stunden über Scheiße reden und haben einen geilen Tag.
Ja, es ist auch eine total veraltete Denke. Einer meiner besten Freunde ist schwul und wir haben auch keine Emotionen. Er nicht für mich und ich weder sexuell noch, also klar, mag ich ihn gerne als Kumpel so. Ja. Ich würde echt viel für ihn tun und so, aber es ist nicht, also dieses Thema würde gar nicht erst aufkommen.
Ja.
Aber warum sollte es dann nicht zwischen Mann und Frau auch funktionieren? Also,
Die Frage ist, wenn du Marshall bist und deine Freundin ist Lilly und ich bin Robin, ja? Übrigens auch ihr Liebesleben passt sehr, sehr gut auf mich.
Du hast auch 5 Hunde gefühlt. Bei dir sind das so die Bilder, an denen du dann so malst.
Ja. Nee, ich mag gar keine Haustiere, aber nee, es ist dieses, ist ja auch egal. Die Frage ist, wer ist denn Barney?
Cenk.
Nein.
Nein, Ted ist Cenk.
Ja, ich wollte gerade sagen, Cenk ist total Ted. Ja. Total. Ja. Das ist, oh mein Gott, ich find's voll krass, dass wir, ja.
Auf die Frisur. So, jetzt sag mir, wer ist denn deine Lieblings-Promi-Clique?
Ganz ehrlich, das ist dumm, weil es
eigentlich... Desperate Housewives?
Nein, es ist dumm, weil es ist eigentlich keine richtige Clique, sondern eben 2 Pärchen, nämlich Doug und Carrie und Kelly und Deacon.
Ah, ich kenne nur Doug und Carrie. Okay.
Ihr befreundetes Pärchen sozusagen sind halt Deacon und Kelly. Und ich würde gerne dazugehören, aber einfach nur, weil ich die Serie mal gerne geschaut habe. Ansonsten muss ich sagen, wären es wohl die Pfefferkörner.
Echt? Ich finde am besten Arthur. Ich habe tatsächlich King of Queens nicht so viel geguckt, aber ich kenne die besten Szenen von YouTube tatsächlich.
Ja, ja. Das ist auch eine sehr coole Clique, ne? Also die Clique um Doug Heffernan. So, Doug, Deacon, sein Arbeitskollege und bester Freund und Spencer und sein Cousin und sehr cool. Ja.
Schön, das waren dann die Empfehlungen für die Staffelpause, obwohl es ja gar keine Staffelpause gibt.
Machen wir nächste Woche weiter, Sascha. Ja,
wir machen nächste Woche ganz normal weiter.
Aber Auftrag. Wir haben für die nächste Folge und damit auch die erste Folge der dritten Staffel ein neues Profilbild.
Ein neues Profilbild?
Also ein neues, ein Shooting.
Ja, wird schwierig.
Ich warum? Hast Donnerstag, du keine Zeit?
Ich habe am Donnerstag erst einen Friseurtermin und ich würde das gerne danach machen.
Okay, Leute, vergesst das. Wir machen das vielleicht zur dritten oder vierten Folge.
Nein, wir können das zur ersten Folge machen, aber nicht, also nicht zum Hochladen der ersten Folge, sondern im Laufe der ersten Woche der dritten Staffel. Ich komme mit den ganzen Staffeln schon durcheinander.
Wir sind beide heute sehr durcheinander, habe ich das Gefühl. Ganz komischer Tag für uns beide.
Ich hatte keinen richtigen Kaffee. Ich hatte gerade auch einen Fress. Guck mal, jetzt ist eigentlich meine Schlafenszeit.
Ja, es ist soweit. Wir müssen jetzt mal
zum Ende führen.
Sorry, dass diese Folge komisch war, Leute. Könnt ihr uns das verzeihen? Schreibt uns das in die Kommentare. Bis bald!
Aber erst auf Abonnieren klicken. Tschüss.
Ciao.